What the heck is happening?
Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Früher waren sie unter dem Namen Schrott24 unterwegs, aber mittlerweile sind sie als Metaloop bekannt geworden. Jan Pannenbecker und Alexander Schlick haben eine digitale Plattform entwickelt, um produzierende Industrieunternehmen mit Recyclern zu vernetzen. Das große Ziel dabei, Altmetallrecycling effizienter zu machen. Und dafür haben sie zuletzt 16 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde geholt. Wie das alles funktioniert, das erzählt uns im heutigen Podcast Jan Pannenbecker, der Mitgründer und CEO von Metaloop. Heute im Podcast. Herzlich willkommen, Jan.
Hallo Jakob, herzlichen Dank für die Einladung.
Meine Einstiegsfrage ist Leidenschaft für Schrott. Das haben ja nicht viele Menschen. Woher kommt sie bei dir?
Ich würde gar nicht sagen, es ist eine spezifische Leidenschaft für den Schrott. Mein Mitgründer hat mich in diese Branche eintauchen lassen und ja, mittlerweile habe ich vielleicht eine Leidenschaft. Vorher habe ich auch keinerlei Berührungspunkte gehabt, wie die meisten Leute, die sich nicht um Gedanken machen um ihre Rohstoffe. Aber ja, ich habe schon immer eine Leidenschaft für Nachhaltigkeit gehabt und dafür neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und im digitalen Touch. Und so ist es vom einen zum anderen gekommen.
Okay, alles klar. Und dann starten wir vielleicht gleich mal am Anfang der Geschichte. Ihr wart ja, wie gesagt, früher unter dem Namen Schrott24 unterwegs. Mittlerweile ja als Metaloop bekannt. Aber was ist die Grundidee des Unternehmens?
Naja, grundsätzlich ist es mal so, dass es total sinnvoll ist, Metall zu recyceln. Ja? Metall kann man unendlich häufig recyceln. Ja? Die Qualität wird dabei nicht schlechter, ist anders als beim Papier oder bei Plastik. Und gleichzeitig ist, wenn man das Metall recycelt, dann substituiert man dadurch den Primärrohstoff aus dem Bergbau. Ja, so. Und es ist unglaublich energieeffizient, unglaublich aufwendig, wird häufig unter schlechten Bedingungen abgebaut. Ja, und insgesamt ist die Metallindustrie verantwortlich für 7% der globalen Treibhausgase. Ja, das ist massiv viel. Und wenn man jetzt das Metall recycelt, dann kann man bis zu 95% der Treibhausgase, die normalerweise entstehen, pro Tonne Metall einsparen. Ja. So, das ist das eine. Zum anderen ist es allerdings so, dass diese Metallbranche noch sehr ineffizient ist, wenn man das vergleicht mit anderen Rohstoffmärkten. Ja, also typischerweise ist ein Rohstoff, wenn man jetzt denkt, irgendwie Öl oder Sojabohnen, aber auch im Metall. Die Primärmetalle werden auch an der Börse gehandelt, an der London Metal Exchange oder COMEX in Chicago. Das ist aber nicht der Fall für Altmetall. Ja. Dort ist es in der Regel so, dass der nächste Touchpoint ist ein lokaler Schrotthändler, bei dem man sich natürlich Preise holen kann, aber gleichzeitig ist man an internationalen Rohstoffmärkten, das heißt, die Preise schwanken und ein lokaler Schrotthändler ist auch in dem Sinne kein Recycler, dadurch, dass man ja um das Metall recyceln einfach eine sehr hohe Hitze braucht, das heißt, man muss zu einer Gießerei, ein Stahlwerk, je nachdem, was das für Material ist. Und was wir letztlich machen, ist, dass wir diese Wertschöpfungskette einfach effizienter gestalten, dadurch, dass wir Angebot und Nachfrage näher zusammenbringen. Ja, das heißt, auf der Verkäuferseite, also das heißt, es sind häufig produzierende Industrieunternehmen, denen bieten wir eine All-in-One-Lösung, wo wir sagen, okay, schau, du hast so und so viel Metall, wir bieten dir einen guten Preis, wir holen das Material bei dir ab, du kriegst eine Software, in der du die gesamten Prozesse managen kannst. Ja, das ist für uns die Supply-Seite. Und auf der Nachfrageseite haben wir eben Stahlwerke, Gießereien auf der ganzen Welt, die eine hohe Nachfrage nach den Metallen haben und denen wir letztlich Zugang zu quasi neuen Quellen vom Altmetall geben. Ja, und das zum einen matchen wir das, dann sorgen wir dafür, dass dieses Material von A nach B kommt, also das heißt direkt von dem Verkäufer zum Käufer. Und in der Regel haben wir auch noch eine Finanzierungskomponente, wo wir letztlich dafür sorgen, dass die Käufer spät zahlen können und die Verkäufer schneller an ihr Geld kommen. Ja. Und das bilden wir alles über eine Tech-Plattform ab, sodass wir keine eigenen Plätze, keine eigene LKW brauchen. Ne?
Okay, alles klar. Schrott24 ist mir schon seit ein paar Jahren bekannt und kürzlich habe ich mal in das Financial Times Ranking der 1000 am stärksten wachsenden Unternehmen Europas reingeschaut und habe Metaloop entdeckt. War mir nicht ganz klar am Anfang, wer dahinter steckt, und dann habe ich nachgeschaut und habe entdeckt, das ist ja eigentlich Schrott24, das mir gut bekannte Startup. Erzähl mal, wie seid ihr in dieses Ranking hineingekommen? Das ist ja schon ein Ding, als ja, kleineres österreichisches Unternehmen da auf einem internationalen Level mitspielen zu können. Wie hat sich das für euch entwickelt?
Naja, also vielleicht mal ganz kurz, sozusagen Schrott 24 ist vom Ursprung her, wo wir begonnen haben. Das heißt, wir haben eigentlich mit kleineren Mengen von, weiß nicht, vom Handwerk als Verkäuferseite zum Schrotthandel auf der Käuferseite. So haben wir begonnen. Deswegen hießen wir Schrott 24 und haben uns jetzt allerdings zu Metaloop umbenannt, weil wir einfach viel internationaler geworden sind und weil wir einfach ein anderes Publikum haben und uns anders positionieren wollten. Wie wir in dieses Ranking reingekommen sind, also das ist ganz einfach, man muss einfach stark wachsen, ja. Und das muss man auf der Umsatzweise zeigen, das muss man sich sogar vom Steuerberater, muss man dann nachweisen, dass das tatsächlich irgendwie so ist. Und im Endeffekt sind wir jetzt quasi kein kleines österreichisches Unternehmen mehr, sondern wir machen irgendwie 60% unseres Umsatzes außerhalb vom Dach und sind sehr international tätig. Ja. Und natürlich muss man sehr stark wachsen, wenn man globale Ambitionen hat. Das ist ein Multimilliardenmarkt. Und um da einen relevanten Marktanteil zu gewinnen, muss man letztlich viel, viel Volumen über die eigene Plattform abwickeln.
Hm. Welche Umsätze habt ihr da ausweisen können in dem Financial Times Ranking in den letzten Jahren? Nur um unseren Zuhörerinnen ein bisschen so einen Einblick zu geben, wie groß ihr mittlerweile seid.
Ja, also genaue Zahlen geben wir jetzt nicht raus. Aber ich glaube, die letzten Zahlen, die da veröffentlicht worden sind, die sind von 2019 und da haben wir mehrere Millionen pro Monat umgesetzt. Ja.
Okay, und dieses Wachstum hat dann vermutlich dazu beigetragen, dass ihr jetzt kürzlich eine große Finanzierungsrunde bekannt geben konntet, die angesprochenen etwa 16 Millionen Euro. Erzähl mal, wie kamst du der Finanzierungsrunde? Aktuell ist ja der Markt für Startup-Finanzierungen sehr angespannt. Ihr habt es trotzdem geschafft, eine sehr stattliche Runde raisen zu können. Wie lief das?
Ja, also letztlich, worauf kommt es an? Zum einen haben wir natürlich das Wachstum zeigen können, ja, das Wachstum und auch die Retention, also dass die Kunden einfach immer wiederkommen und dass die quasi bei uns bleiben, wenn sie mal mit uns angefangen haben. Und das andere, die Kapitaleffizienz. Ich würde sagen, das sind die großen Punkte. Wir haben einfach in der gesamten Unternehmensgeschichte, haben wir einfach sehr sozusagen effizient gewirtschaftet, sehr wenig Kapital verbrannt im Laufe der, weiß nicht, 5, 6 Jahre davor. Ja, ich glaube, wenn diese Punkte zusammenkommen, dann hat es letztlich zu unserem Glück viel Interesse gegeben und wir konnten uns am Ende sogar aussuchen, mit wem wir das machen. Ja.
Mhm. Wer ist es geworden? Wer hat finanziert oder investiert?
Ja, investiert hat Firstmark. Das ist ein VC, Early Stage und Growth Stage aus New York. Der Rick Heitzman ist derjenige, der bei uns den Deal gemacht hat, einer der Gründer von den Fonds, der schon sehr, sehr lange in diesem Bereich tätig ist, ja, und sehr erfahren ist.
Hm. Wie ist beim Fundraising gelaufen? Habt ihr viele Klinken putzen müssen? Habe ich immer wieder gehört in den letzten Wochen und Monaten, bis dann endlich funktioniert. Im Unterschied zu 2021 ist 2023 wahrscheinlich anders, oder?
Ja, also natürlich, der Markt ist jetzt nicht so leicht. Es war letztes Jahr noch schwerer, muss man auch sagen. Ich glaube, es wird ein bisschen leichter, weil auch natürlich auch auf der Investorenseite langsam Druck ist, auch Deals zu machen und auch sich quasi so ein New Normal etabliert hat. Das war, ich glaube, letztes Jahr einfach noch mehr Unsicherheit im Markt. Aber ja, natürlich. Also wir haben mit einigen Investoren gesprochen und es haben letztlich schon auch einige Interesse gezeigt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass quasi überall das Geld durch die Gegend fliegt. Ja, also man muss schon dafür kämpfen, was vorzeigen können. Ja.
Okay. Und ein New Yorker Investor, ist das ein Hinweis darauf, dass ihr in die USA expandieren wollt oder noch gar nicht so in einem ersten Schritt?
Das ist nicht direkt ein Hinweis darauf. Ich meine, das wollen wir schon auch, ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir deswegen einen US-Investor genommen haben. Es ist einfach die Perspektive und Expertise, die sie mitbringen, ist sehr interessant für uns. Die haben einfach schon sehr früh phasig in sehr große ikonische Companies investiert, ja, wie Pinterest, Airbnb. Und haben einfach diese Journey von Early Stage bis Post-IPO schon häufiger mitgemacht. Und das ist einfach wahnsinnig viel wert, von diesen Erfahrungen letztlich profitieren zu dürfen. Ne?
Hm, okay. In welches Businessmodell haben die Investoren da konkret investiert? Du hast es vorher schon kurz anklingen lassen. Es klingt nach einer Art Marktplatz, wo ihr verschiedene Player am Markt miteinander vernetzt. Dann gibt es dann zusätzlich noch Finanzierungslösungen. Also doch komplex. Wie funktioniert es?
Also ja, sozusagen, also unser Geschäftsmodell funktioniert so, dass wir letztlich, also das heißt Merchant of Record, ja, das ist, wir sind schon ein Marktplatz im Geschäftsmodell, bieten aber quasi eine Komplettlösung zu beiden Seiten an. Ja. Also aus Sicht unserer Kunden sind wir nicht unbedingt ein Marktplatz, sondern sind wir letztlich ein Anbieter. Wir nutzen dann aber quasi den Marktplatz-Logiken, um Supply und Demand miteinander zu vernetzen. Aber es geht alles letztlich über unsere Bücher. Das heißt, wir kaufen es ein und wir verkaufen es. Und investiert haben sie letztlich, geht es denen letztlich um, wie so vielen Investoren, um Netzwerkeffekte. Wie man die dann auf Geschäftsmodellebene darstellt, ist sekundär, würde ich sagen, auch für die meisten Investoren. Aber letztlich die Frage, okay, kann man Mehrwert dadurch generieren, dass man mehr Parteien an beiden Seiten an den anschließt und ja, quasi inkrementell geben zusätzlichen Nutzer einen zusätzlichen Mehrwert schafft für alle anderen auch.
Okay, das heißt, ihr seid ein Händler zwischen Käufer und Verkäufer. Wenn ihr Altmetall in großen Mengen kauft, das heißt, müsst ihr viel vorfinanzieren und dann schauen, einen guten Preis zu bekommen, oder kauft ihr erst was, wenn ihr eh schon wisst, dass ihr einen Abnehmer habt?
Genau, also das ist bei uns back-to-back, also das heißt, wir wissen schon, wo das Material hingeht, wenn man es ankauft. Aber natürlich geht es auch nur, wenn man große Volumina hat. Ja? Also das ist quasi, das muss man aufschaukeln. Deswegen dauert es auch so lange, bis man Traction, oder hat es für uns so lange gedauert, bis wir gute Traction in den Markt haben. Und wenn man das dann mal hat, dann ist es quasi auch schwerer aufzuhalten. Weil es letztlich brauchen die Nachfrager, also die Stahlwerke, die Hütten und so weiter, denen geht es letztlich darum, viel Material in einer hohen Qualität, mit einer hohen Verlässlichkeit zu bekommen. Und je mehr man davon abliefert, desto mehr sind sie auch bereit, dafür zu zahlen. Ja, das heißt, man muss erstmal ein gewisses Grundstock aufbauen, damit man überhaupt relevant sein kann für die Kunden. Und das wiederum erlaubt einem dann auf der Verkäuferseite bessere Konditionen auch anbieten zu können.
Jetzt könnt ihr euch das Schlagwort Recycling natürlich groß auf die Fahnen heften. Hat das auch dazu beigetragen, Finanzierung zu bekommen? Denn Nachhaltigkeit ist ja überall gefragt, trägt das dazu bei, beziehungsweise seid ihr sogar schon im Climate-Tech-Bereich unterwegs, wenn man so will?
Ja, also das ist sozusagen die zwei großen Kategorien, in die wir reinpassen, auch auf Investorenseite, sind zum einen quasi der Cleantech-Bereich und zum anderen der Netzwerkeffekte-Bereich, also mit Marktplätzen. Und einfach aus der Perspektive, dass dieses Thema immer wichtiger wird und dass das einfach quasi ein großer makroökonomischer Trend ist und auf den immer mehr Investoren natürlich auch setzen und den sehen wir, sagen, ja, okay, da geht die Zukunft hin. Und vielleicht zusätzlich auch, dass einfach durch die Dekarbonisierung wird jetzt unglaublich viel elektrifiziert und hat auf unsere Branche speziell den Effekt, dass immer mehr Metalle gebraucht werden und das Angebot an Metallen aber nicht steigt. Ja? Also das heißt, sozusagen unsere Lösung ist da auch direkt relevant, weil einfach die Branche davon direkt betroffen ist.
Okay, das heißt, du sprichst davon wahrscheinlich von Akkus, Batterien für E-Autos oder generell E-Autos, da ist natürlich viel Metall gefragt. Ist das ein großer Treiber für euch?
Ja, also Elektromobilität im Ganzen, aber auch zum Beispiel die Umstellung der Energieproduktion. Ja? Also wenn wir von fossiler Energieproduktion hingehen zu Erneuerbaren, ja, dafür brauchen wir mehr Netze, dafür brauchen wir mehr Windkraftanlagen, mehr Solar und so weiter. Das sind alles Dinge, wo deutlich mehr Metalle im Einsatz sind, wenn man das jetzt vergleicht mit einem Steinkohlekraftwerk oder so.
Okay. Was sind die gefragtesten Metalle bei euch? Eisen, Stahl, klassisch oder was Exotisches?
Genau, also vom Volumen her ist Stahl schon natürlich mit Abstand das Größte, auch jetzt global vom Markt gesehen. Wir sind aber sehr stark auch im Aluminium und Kupfer. Aber im Prinzip bieten wir eine Gesamtpalette an. Ne? Aber das ist jetzt, wenn du mir jetzt nach dreien fragst, dann wären das die drei.
Okay. Wie schaut es aus mit diesen seltenen Metallen, die ja unter anderem wichtig sind für Akkus von E-Autos? Seid ihr auch in dem Geschäft mit Kobalt, Nickel und so weiter? Oder ist das, wo man sagt, da sind die Volumina noch nicht groß genug?
Ja, doch, allerdings indirekt. Das sind bei uns Legierungsbestandteile, also wo das quasi in verschiedenen, also es kommt jetzt im Recycling quasi selten in purer Form vor, ja, sondern das ist dann, weiß nicht, Nickel ist im Edelstahl enthalten, ja, jetzt als Beispiel, ja, oder es gibt bestimmte Spezialmetalle, wo entsprechend diese Metalle auch mit verarbeitet sind. Das kommt, läuft bei uns durch, aber ist jetzt nicht so, dass wir sind jetzt kein spezifischer seltenen Erdenmarktplatz oder sowas, ja.
Okay, alles klar. Viele Unternehmen schreiben sich ja ganz gerne CO2-Neutralität und so weiter auf die Fahnen. Jetzt seid ihr ja auch in einem Bereich, wo man sich wahrscheinlich ausrechnen kann, wie viel CO2 eingespart wird oder wie hoch die Recyclingquote sind. Ist das etwas, mit dem ihr euch spielt, oder macht ihr einfach straight euer Business und sagt, ja, ist halt wie es ist?
Ja, also uns geht es letztlich darum, da irgendwie authentisch und zu sein. Also das heißt, ist jetzt nicht irgendwie da eine möglichst große Zahl draufzuschreiben. Letztlich sind wir in dem Metallrecycling-Markt, der für sich einfach einen unglaublich hohen Impact hat Und es geht eigentlich darum, diesen Markt effizienter zu machen. Ja, sozusagen, je mehr Metalle wir in der Erde lassen können, desto besser für uns alle. Und ja, wie ich anfangs schon gesagt habe, also gleich, obwohl es ein Rohstoffmarkt ist, ist das alles noch recht ineffizienter verglichen mit anderen Commodity-Märkten. Ist für unsere Kunden ist es derzeit leider immer noch so, dass das primär der Preis zählt. Ja, aber immer mehr kommt es natürlich. Okay, wir würden gerne wissen. Okay, was für ein CO2-Impact hat das? Können wir da Nachhaltigkeitszertifikate bekommen?
Ja. Okay, und es geht wahrscheinlich auch darum, die Logistik zu optimieren. Also je weniger LKWs oder je effizienter LKWs durch die Gegend fahren, die eben diese großen Mengen an Metallen transportieren, umso besser unterm Strich, oder?
Ja, genau. Das ist auch quasi ein großer Punkt. Aktuell ist es so, dass häufig das Material 3-4 Mal umgeschlagen wird, bevor es dann am Ende bei dem Endrecycler quasi landet. Und das verkürzen wir auch. Ja. Also schauen, dass sozusagen eigentlich nur ein Transport ist direkt vom Verkäufer zum Endverbraucher. Und dadurch spart man natürlich dann auch die Kilometer ein.
Seht ihr auch einen Effekt, das poppt mir überall in Europa, ich glaube leider noch nicht in Österreich, aber in vielen Ländern diese neuen Gigafactories auf, wo Gigawattstunden an Batterien hergestellt werden. Und Norfolk zum Beispiel aus Schweden ist ein ganz gutes Beispiel, die sagen ja, sie wollen einen ganz hohen Grad an recycelten Metallen verwenden. Ist das in die Zukunft oder jetzt schon gesehen, am Ende ein großer Abnehmer von diesen Altmetallen?
Ja, also am Ende ist es so, dass einfach die Nachfrage deutlich das Angebot übersteigt. Ja, also es ist sozusagen, man könnte jetzt deutlich mehr Material absetzen. Ich meine, jetzt gerade ist es rezessionsbedingt sozusagen ein bisschen weniger, aber wenn man schaut, jetzt, ich weiß nicht, Bloomberg hat, habe ich gesehen, vor ein paar Monaten rausgegeben, die sehen, dass die Nachfrage nach Kupfer in den nächsten 20, 30 Jahren um das Dreifache steigen wird. Und dieses Angebot gibt es einfach nicht. Ja? Selbst wenn man jetzt Primär- und Sekundärmetalle miteinander kombiniert, es gibt diese Minen nicht. Und wir müssen einfach mehr recyceln. Und auch das wird schwierig. Also wir werden wahrscheinlich auch mit Substitution uns beschäftigen. Aber es ist die Nachfrage ist deutlich, deutlich steigend, überall. Ja? Und das ist genau das, was wir gerade vorher besprochen haben, Dekarbonisierung, Elektrifizierung, da kommt das einfach auch sehr, sehr viel her.
Okay. In Deutschland gibt es ja ein Startup oder eigentlich Scale-Up, was euch nicht unähnlich ist. Ich spreche natürlich über Schüttflix, die sind jetzt nicht primär mit Altmetall beschäftigt, aber am Ende auch mit der effizienten Lieferung von Rohstoffen, Schotter, Kies und so weiter. Ist das quasi ist das ein Pendant zu euch? Habt ihr mit denen was zu tun? Gibt es da möglicherweise sogar Synergien?
Ja, also wir arbeiten nicht direkt zusammen. Es gibt, ich will sagen, es gibt große Ähnlichkeiten in meinem Geschäftsmodell, ja, soweit ich das jetzt auch quasi von außen beurteilen kann. Aber es gibt dann auch große Unterschiede sozusagen in den Details, ja. Also ich denke, der größte Unterschied ist einfach, dass die Werthaltigkeit des Materials, was gehandelt wird, einfach sehr unterschiedlich ist, ja. Ich glaube, der Schotter oder der Kies hat einfach einen relativ geringen Wert und dadurch ist sozusagen auch der Markt relativ lokal, ja. Und bei uns sind halt die Distanzen, die dieses Material gefahren werden, deutlich größer. Ja, zum Teil wird es global gehandelt und dadurch hat es natürlich schon ganz andere Dynamiken auch wieder. Aber ja, natürlich gibt es auch große Ähnlichkeiten, wenn man jetzt schaut, dass es letztlich eine traditionelle alte Branche ist, die noch sehr, sagen, Pen and Paper mäßig funktioniert und digitalisiert wird durch moderne Ansätze. Ja.
Wie schwierig oder vielleicht sogar leicht ist es für euch, in diese alte Industrie reinzugehen mit sehr neuen digitalen Tools? Braucht es wahrscheinlich ein bisschen eine Gewöhnungsphase für die verschiedenen Player, das auch zu verwenden, oder?
Ja, es ist unterschiedlich. Also zum einen gibt es schon eine große Tendenz zu Erneuerung und auch zum dem Thema Nachhaltigkeiten und Digitalisierung. Und zum anderen gibt es dann schon auch ja, so haben wir das jetzt schon immer gemacht und so wird es jetzt vielleicht auch noch weiter funktionieren. Also das ist unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen und da wir auch mit sehr vielen großen Unternehmen zusammenarbeiten, ist es für uns natürlich auch schon auch ein Thema, auch sozusagen werden wir da auch ernst genommen, ja, weil es einfach um große Volumina geht und die es jetzt nicht gewohnt sind, quasi mit sozusagen neu eintretenden Unternehmen So frisch sind wir jetzt auch nicht mehr, aber jetzt im Vergleich zu anderen traditionellen Playern, die einfach schon Jahrzehnte am Markt sind, müssen wir uns da noch ein bisschen quasi behaupten und erklären. Und das sind schon Gespräche, die wir haben, aber am Ende sind alle recht offen und wir kriegen unsere Chance.
Okay, alles klar. Zum Abschluss noch eine Frage. Was ist euer großes Ziel? Wo wollt ihr mal hin? Man kann sich ja vieles ausmalen, mal einen großen Exit machen, ein IPO machen, die 100 Jahre Company bauen. Was ist euer Anspruch?
Ja, also ist jetzt gar nicht so sehr vom Exit her gedacht, sondern letztlich sind wir eigentlich mit der Mission angetreten, diesen Altmetallhandel, ja, oder das Metallrecycling, was so extrem sinnvoll ist, effizienter zu gestalten, ja. Und unser Ziel ist es, auf einen globalen Impact zu haben, wie sozusagen dieser Markt funktioniert und letztlich das deutlich leichter zu machen, dass auch zwischen den Kontinenten die Marktteilnehmer einfach direkt miteinander interagieren können, dass die ganzen Transaktionskosten deutlich sinken und letztlich dieser Markt deutlich effizienter wird und ähnlich funktionieren kann wie andere Rohstoffmärkte.
Okay, also zwischen den Kontinenten, das heißt die Expansion nach Nordamerika, Südamerika, Afrika, Asien und so weiter ist ein Thema.
Naja, also es geht auch jetzt schon einiges an Material von Europa nach Asien oder nach Amerika. Also das ist per se ein internationaler Markt. Und ja, wir auch jetzt unser Team besteht von quasi nicht knapp 50 Leuten aus 20 verschiedenen Nationen. Also das ist per se international. Ist jetzt nicht, dass wir in allen Kontinenten große Teams haben, aber es ist ein internationales Geschäft.
Alles klar. Jan, vielen, vielen Dank für die Einblicke in Metalloop und weiterhin viel Erfolg mit eurem Unternehmen. Danke fürs Interview.
Jakob, herzlichen Dank für die Einladung.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an GeoCars für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.